Erinnert dich das an irgendwas?
Ja, ich glaube, das Rad braucht auch Service.
Bist du ein Radfahrer? Kennst du dich gut aus mit Rädern?
Mit kaputten Rädern, wenn es laut werden und wieder zum Service müssen, ja. Und ich fahre sehr gern Rad, ja.
Und wo trifft man dich da an? Bist du eher so der Rennradfahrer oder im Wald?
Im Wald.
Hatten wir schon, glaube ich. Wir haben schon drüber geredet, dass dich das so nervt im Wald, wenn dann die...
Die Motorradfahrer fahren. Aber ja, du bist mehr Mountainbike-Fahrer, ne?
Genau. Ich finde da das Naturerlebnis besser.
Gut, wir reden heute nicht über das Radfahren, sondern über ein ganz anderes Thema. Und vielleicht tauchen wir ganz kurz, total plakativ, in deine Branche ein. Ein Geräusch, das du kennst, oder?
Die Computertastatur.
Bist du einer, der viel am Computer sitzt und arbeitet, oder bist du eher einer, der viel unterwegs ist?
Ich sitze eigentlich relativ viel am Computer und arbeite.
Ich habe so viele Gedanken jetzt und Fragen im Kopf, Themen, über die wir sprechen könnten, aber wir sprechen jetzt vor allem über eine sehr schöne Organisation.
Die Schöne
und das Biest.
Warum schöne Organisationen die Welt verändern. Ein Podcast von
Mari Lang
und Train Consulting Geschäftsführer Lothar Wenzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Schöne und das Biest. Das sagen heute wieder
Lothar Wenzel
und Mari Lang. Wir stellen uns heute die Frage, ob ein Unternehmen, das zu 100% im Besitz der Mitarbeitenden ist, automatisch ein schönes Unternehmen ist oder was es dafür eigentlich braucht. Denn schaut man sich die Erfolgsgeschichte des IT-Dienstleisters ACP an, dann hat man durchaus den Eindruck, dass es ein schönes Unternehmen ist. Vor 10 Jahren, da gab es einen Mitarbeiter-Buyout. Seither ist sehr viel passiert. Was? Das besprechen wir jetzt gleich mit dem CEO von ACP, Rainer Kalkbrenner. Schön, dass du da bist.
Danke.
Lothar und du, ihr kennt euch von gemeinsamen Projekten und Lothar hat gesagt, den Rainer müssen wir einladen, der hat so viel Spannendes zu erzählen. Warum sitzt Rainer heute hier, Lothar?
Erstens mal, weil er ein spannender Mensch ist und weil er einem Unternehmen vorsteht, so kann man es gar nicht mehr sagen, das werden wir dann gleich diskutieren, sondern weil er ein Unternehmen mitgestaltet in wichtiger Funktion, nämlich als CEO, zumindest nach außen wird das so dargestellt, dass ein aus meiner Sicht sehr spannendes Unternehmen ist, weil es auch im Sinne dessen, worüber momentan viele reden, New Work, Augenhöhe, Mitarbeiter in die Verantwortung bringen oder eigentlich ein Umfeld zu schaffen, wo das überhaupt gelingt, weil das eben ein spannendes Unternehmen ist. Und deswegen habe ich ihn vorgeschlagen und eingeladen und freue mich sehr, dass er da ist.
Ich würde von euch beiden gern zu Beginn wissen, was ACP, das vor 30 Jahren in Wien eben als kleines IT-Startup gegründet worden ist und heute einer der führenden Hersteller unabhängigen IT-Provider in Österreich und Deutschland ist, zu einem schönen Unternehmen macht. Vielleicht beginnst du, Rainer.
Ich glaube, es ist ein schönes Unternehmen. Warum ist schön? Weil da über 2000 Leute arbeiten und gestalten und das macht Spaß, da zuzuschauen. Mit dem Mitarbeiter-Buyout und Mitarbeitereigentum hast du, glaube ich, einen Aspekt erwähnt, der sicher, glaube ich, ein zentraler Baustein dessen ist, was uns ausmacht. Wir sind ein bisschen anders organisiert als viele andere Unternehmen. Und ja, ich bin jetzt 16 Jahre dabei und es waren auch herausfordernde Zeiten zum Teil, aber es ist ein schönes Unternehmen.
Lothar, wie würdest du ACP beschreiben?
Was ich höre und auch lese, ist ja auch medial mittlerweile bekannt, hat es viele Aspekte, unter anderem, dass sehr stark auf Eigenverantwortung gesetzt wird, dass die Menschen dort automatisch Gestalter sind. Und das passiert ja nicht automatisch, sondern da muss man die Räume so gestalten, dass das auch geht. Ich glaube auch, dass sie so Dinge wie Ownership sehr ernst nehmen. Und das Thema, spricht das aus, was dir wichtig ist, spricht das aus, was Sache ist. Also Offenheit, Klarheit. Im Sinne unserer Kriterien wäre das Dialog, Kooperation, Augenhöhe, Menschen in ihrer Verantwortung ernst nehmen. All das schreibe ich ACP zu und bin sehr gespannt, wie der Rainer uns erzählt, wie das erstens gelungen ist und ob es auch so ist.
Es würde mich nämlich auch sehr interessieren und vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte. 2006 hat eben die Schweizer Private Equity Gesellschaft Capvis die Mehrheit an ACP übernommen. Offenbar hat das nicht allen gut gefallen bzw. gut getan, weil 7 Jahre später kam es dann eben zu diesem großen Mitarbeiter-Buyout. Das heißt, ACP-Management und MitarbeiterInnen haben 100% an dem Unternehmen übernommen. Wie kam es dazu und einerseits, was habt ihr euch damals davon erhofft? Und so wie es Lothar jetzt schon gesagt hat, wie schaut das denn tatsächlich jetzt in der Realität aus?
Ja, ich glaube, die Geschichte der ACP, da muss man fast einen Schritt nur nach hinten gehen, sind 3 Akte. Ja. Die erste war die Gründung 1993. Und da sind, glaube ich, schon viele Dinge eingebaut worden, die nachher beim Mitarbeiter bei Auto wieder rausgekommen sind. Das eine Thema ist sicher Unternehmertum, oder? Also die ACP ist gegründet worden wie viele Unternehmen, ist gewachsen und dann hat man sich entschlossen, quasi in die Bundesländer zu gehen und hat dort Unternehmen mit an Bord geholt. Und der normale Weg wäre gewesen, man kauft halt ein Unternehmen zu 100%. Das war aber dann nicht der Fall, weil das Gründerteam gesagt hat, sie wollen nicht Mitarbeiter, sondern sie wollen Unternehmer haben und haben deshalb quasi ein, so ein Konstrukt gemacht mit Mehrheit kaufen 51%, aber 49% bleibt bei den Keyplayern. Das heißt, die ehemaligen Unternehmer sind Unternehmer geblieben und das war per Design so. Ja. Und dann ist die Expansion losgegangen und das Unternehmen auf 300 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Und dann hat quasi diese Private Equity Phase begonnen. Da war die Idee, die ACP gemeinsam mit einem Private Equity Haus an die Börse zu bringen. So, dann ist 2009 gekommen. Das hat nachher quasi nicht so ganz funktioniert. Und das Zweite, was man festgestellt hat, dass die Zukunftsbilder fürs Unternehmen unterschiedlich waren. Also ich würde mal sagen, von der Private Equity Seite ist so ein bisschen die Zukunftsvision Konzern gewesen und auf der anderen Seite dieses starke dezentrale Unternehmertum. Ja, und dann war natürlich die Frage, wie kommt man aus dem wieder raus? Private Equity hat auch nur einen begrenzten Investitionshorizont, also so nach 7 Jahren merkt man, jetzt würde er gerne wieder rausgehen, der Private Equity Fund. Und das war eigentlich, haben nachher so ein bisschen gesagt haben, wir wissen, also Börsengang funktioniert nicht, was sollen wir da machen? Ja? Und dann ist die Idee aufgekommen, naja, statt ein Secondary Buyout zu irgendeinem anderen Investor hin, könnten doch auch die Mitarbeiter das Unternehmen zurückkaufen. Und dann haben wir das so ganz klassisch gemacht, wie es sonst bei einem Management Buyout vielleicht wäre, weil uns was immer Mitarbeiter Buyout war, viel breiter war, dass man quasi Kreditmittel aufgenommen hat, dass man Geld eingesammelt hat und quasi mit dieser Kombination 100% des Eigentums in die Hand der Mitarbeiter gekommen ist.
Und kam da auch nie die Kritik, dass Unternehmensrisiken auf die Belegschaft übertragen werden dadurch?
Da muss man ein bisschen vielleicht so in die erste Phase der ACP zurückblenden. Da hat es zwar nicht auf Gruppenebene viele, viele Eigentümer gegeben, aber auf lokaler Ebene eben schon. Also dieses Thema Mitarbeitereigentum, das war quasi in der ersten Phase schon ein Thema und schon bekannt. Es war ja in der Private Equity Phase, hat Private Equity die Mehrheit gehabt. Aber 60 Mitarbeiter haben einen Minderheitsanteil gehabt, also waren auch schon Miteigentümer des Unternehmens. Und insofern war es, würde ich mal sagen, so aus unserer Perspektive eher der logische Schritt, oder? Zu versuchen, ob man nicht das wieder zu 100% in Mitarbeiterbesitz bringen kann.
Was ich spannend finde, was wir immer wieder sagen und auch einfach empirisch, glaube ich, mittlerweile wirklich belegen können, ist, dass keine Veränderung gelingt, die gegen die Genetik geht. Aber das war offenbar ja, wie du es beschreibst, schon ein Stück weit in der Genetik angelegt. Deswegen ging es dann auch.
Absolut, genau.
Lothar hat es schon angesprochen, es würde ihn interessieren, so Hierarchie und Augenhöhe und Mitsprache der Mitarbeitenden. Wie schaut denn das im Unternehmensalltag aus?
Na, ich glaube, im Unternehmensalltag ist es sicher wichtig, dass man die Rollen trennt. Weil von den 2000 Mitarbeitern sind ein bisschen über 100 Aktionäre, das ist viel. Auf lokaler Ebene gibt es auch noch Beteiligungen, also sagen wir vielleicht 130, die dem Unternehmen beteiligt sind. Und trotzdem ist, glaube ich, für jeden Einzelnen wichtig, diese Rolle auseinanderzuhalten. Ich habe eine Rolle in der Firma, da habe ich eine Position und da habe ich gewisses, bin ich eingebettet. Und auf der anderen Seite bin ich beim Unternehmen beteiligt. Also der Mitarbeiter, der Unternehmer ist nicht der bessere Mitarbeiter, sondern das sind zwei verschiedene Teile. Ansonsten, wenn man das quasi berücksichtigt, das ist so die einzige Gefahr, die ich sehen würde bei dieser dualen Rolle, sind natürlich alle anderen Sachen, finde ich genial, dass die Gegensätze auf einmal zu nicht mehr Gegensätze machen. Also beispielsweise klassisch so das Thema Unternehmensinteresse versus Mitarbeiterinteresse. So, wenn das Unternehmen den Mitarbeitern gehört ist, dann ist das das Gleiche. Da brauche ich keinen Interessensausgleich per se durch irgendwelche Mechanismen, sondern jeder ist daran interessiert, bei einem erfolgreichen Unternehmen zu arbeiten und langfristig einen coolen Job zu haben. Und indem man quasi beim Unternehmen beteiligt ist, oder ist das aus meiner Sicht allein da durch die Rolle und durch die Beteiligung sichergestellt.
Und wie funktioniert dieses Spiel zwischen dann doch zwei unterschiedlichen Klassen von Mitarbeitern? Du sagst, die Rollentrennung ist wichtig, verstehe ich. Aber wie geht das? Da sind über 130 Eigentümer und der Rest, ich sage bewusst, der Rest sind nicht Eigentümer. Auch da könnte es ja zu diesen üblichen, wie du sie angesprochen hast, Verwerfungen zwischen Eigentümerinteressen, Mitarbeiterinneninteressen kommen, wie sehr fühlen sich die vertreten von den 130 zum Beispiel?
Na, ich glaube schon, oder? Weil einfach so, was die Vertretung ist ja im Prinzip in die Richtung, dass man sagt, nicht kurzfristige Optimierung, sondern langfristiger Erfolg. Ja, und das ist natürlich im Interesse der 100 Aktionäre, aber das ist auch im Interesse der Mitarbeiter. Also diese langfristige Ausrichtung, glaube ich, ist dadurch gegeben, oder? Und das ist sicher mal der größte Vorteil. Ansonsten muss man sagen, ist sicher die AG, die wir als Organisationsform haben, ist eine gute für Mitarbeiterbesitz. Wir haben es ja vorher in der GmbH gehabt. In der GmbH, sage ich mal, sind natürlich die Rechte viel diffuser als in der AG. Das heißt, da ist zum Beispiel, weil eine Gefahr ist ja zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt, wenn einer gegen den Strom schwimmt oder Amok läuft, was passiert nachher mit dem Rest? Ja, da ist in der GmbH durchaus so, dass das oft noch ein bisschen problematisch ist. In der AG, das passt aus meiner Sicht, ist auf das zurechtgeschnitten, oder? So wie halt, wie später nach AG auch Richtung Börse gehen kann, ist das wirklich quasi die Rollentrennung noch einfacher, weil die Rechte auch sehr klar sind in der AG. Und bei uns kann ich nur sagen, wie es funktioniert. In Wirklichkeit ist die Hauptversammlung mehr Party, also klassische Hauptversammlung. Die Leute kommen zusammen, weil sie froh sind, sich wieder zu sehen. Und das ist total angenehm und schön.
Das ist spannend, ne? Hauptversammlungen als Party ist mal was ganz Neues. Finde ich ja sehr, sehr ansprechendes Konzept.
Es leuchtet mir total ein, wenn ich jetzt zum Beispiel beteiligt bin an einem Unternehmen, dass ich natürlich auch möchte, dass es erfolgreich ist, weil es total mit meiner Person verknüpft ist. Wie findet ihr denn MitarbeiterInnen, die jetzt nicht EigentümerInnen sind? Wonach schaut ihr da? Und ich weiß ja, dass ACP ganz viele Arbeitgeberinitiativen auch hat. Ihr habt auch schon Preise dafür bekommen, werdet immer wieder gelobt als das Unternehmen, wo es am schönsten ist zu arbeiten. Also wonach schaut ihr denn bei MitarbeiterInnen, beziehungsweise unterscheidet sich das irgendwie von anderen Unternehmen?
Ja, schon. Ich meine, jetzt haben wir über Mitarbeiterbesitz gesprochen. Ansonsten sagen wir ja, wir sind ja kein Konzern, sondern wir sind eine Plattform. Also sicher das zweite Charakteristikum, wo wir uns von anderen Unternehmen unterscheiden, ist, dass wir sehr dezentral sind. Das heißt, wir haben 2200 Mitarbeiter in 35 operativen Gesellschaften. Das heißt, so die durchschnittliche Unternehmensgröße sind 70 Personen. Das ist noch recht familiär. Und wir delegieren so viel Verantwortung wie möglich hinaus. Also nur das, was draußen quasi absolut keinen Sinn macht, wird zentral in der Verantwortung wahrgenommen. Und das stimmt auf der Ebene Gesellschaften, aber das stimmt auch in der Gesellschaft zum Mitarbeiter hin. Das heißt jetzt quasi, der einzelne Mitarbeiter hat bei uns sicher deutlich mehr Verantwortung und Gestaltungsfreiraum als in anderen Unternehmen. Und das hat einen Grund, warum wir es machen, weil es die Organisation schnell macht und weil man das Potenzial der Leute besser verwendet, als wenn man quasi zentral steuert und möglichst wenig Verantwortung gibt. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen, welche Leute wir suchen. Das muss man wollen. Also typischerweise zum Beispiel Leute, die sehr viel Struktur haben wollen und sehr viel geregelt haben wollen, fühlen sie bei uns nicht wohl, weil bei uns wirkt es nachher eher chaotisch. Und das insofern, sage ich mal, ist es sicher ein besonderer Typus von Mensch, der sich bei uns wohlfühlt.
Also ihr seid eher nicht Fachhochschule, sondern Uni.
Der Freiheitsgrad ist hoch, ja.
Worauf schaut es in einem Einstellungsgespräch dann? Oder gibt es sowas überhaupt wie ein Einstellungsgespräch? Wie macht ihr denn das?
Ja, Einstellungsgespräche, also mittlerweile ist es ein Bewerbungsgespräch, wo wir uns bewerben.
Ja, so wie bei allen fast, ja.
Weil natürlich überall ist Fachkräftemangel in der IT schon ewig. Auf was schauen wir? Sicher am ehesten auf die Persönlichkeit. Wir versuchen mal zu transportieren, wie die ACP funktioniert. Die Vorteile und die Nachteile oder Herausforderungen, die man da hat, damit es keine Überraschungspackung ist. Und dann merkt man, finde ich, im Gespräch nachher schon recht schnell, ist das was leuchtende Augen kommt oder ist das was, wo die Fragezeichen auftauchen? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also zum Beispiel bei IT-Fachkräften, wenn sich derjenige entscheidet, zu uns zu kommen, dann hat er meistens auch ein Angebot, wenn die Rahmenbedingungen halbwegs okay sind, weil einfach, wir haben 100 offene Stellen im Moment, die können wir nicht besetzen. Also die Tür ist da immer weit offen.
Ich würde noch mal ganz gern zum Arbeitsalltag zurückkehren und zu dem Mitarbeiter-Buyout. Vielleicht kannst du noch mal kurz herausstreichen, hat sich denn dadurch konkret jetzt für die Mitarbeitenden etwas in ihrem Arbeitsalltag verändert? Und vielleicht noch mal Stichwort Initiativen, die ihr habt. Gibt es da Dinge, wo du sagst, ja, das ist bei uns wirklich ganz anders als bei anderen Unternehmen? Jetzt nicht nur, was die Struktur eben betrifft.
Naja, also was sich sicher geändert hat, also ob jetzt alle 2000 Mitarbeiter diese Änderung jetzt schlagartig gespürt haben, weiß ich nicht. Ja. Aber natürlich, sage ich mal, je näher die Leute jetzt bei der Holding und beim ehemaligen Eigentümer waren, desto mehr. Also was wir sicher sehr stark umgedreht haben, ist Sinnvermittlung statt Kontrolle. Also wir waren natürlich relativ stark gemonitort aufgrund der Eigentümerschaft. Sehr viele Ziele, sehr noch gerade das Thema, wenn da Abweichungen sind, kurzfristige Aktionspläne reagieren. Und diesen Druck, würde ich mal sagen, haben wir schlagartig rausgenommen. Und das war wahrscheinlich das, was die Menschen, die quasi in den Management-Positionen waren, sicher als erstes gemerkt haben und mittelbar noch auch die Leute, die ein bisschen weiter entfernt waren. Im Nachhinein ist es interessant, wenn wir unsere 30-jährige Erfolgskurve anschauen, dann ist es wirklich so steil nach oben in der Pionierphase, eben von 0 auf 300 Millionen Euro Umsatz, dann 6-7 Jahre Seitwärtsbewegung. Das war nicht nur die Eigentümerschaft, muss man sagen, aber auch. Und seit dem Mitarbeiter-Buyout, die Gerade noch steiler nach oben auf 900 Millionen Euro Umsatz. Und irgendwie habe ich es spannend gefunden, eigentlich die Ergebnisse, die man immer haben wollte, sind gekommen, wie man Druck rausgenommen hat. Und die Marktsituation war die letzten Jahre natürlich auch nicht schlecht. Also man braucht natürlich noch ein bisschen ein Glück, braucht man.
Eine Frage, die bei mir auftaucht, ist nämlich zum Thema Veränderung. Was war denn für dich so als Manager, als Führungskraft eine oder die größte Veränderung auf dem Weg jetzt auch hin zu dem, was ihr jetzt habt? Was musstest du umlernen, neu denken, neu lernen?
Naja, ich war vorher in der Telekom Austria, also sicher mehr einen klassisch organisierten Betrieb. Und da in der ACB kennenzulernen, was es bedeutet, aus einer Holding heraus, damals Geschäftsführer, jetzt Vorstand zu sein, das war sicher ein Umlernprozess, oder? Weil da bin ich mit meinem klassischen Wissen und meinen Erfahrungen, war ich sehr rasch am Ende, oder? Und das hat einfach nicht gepasst für die Firma. Also da habe ich zuerst einfach mal schauen müssen, wie tickt die Firma, die Firma verstehen müssen und was heißt das nachher zum Thema Führung und was kann ich da beitragen. Also das war sicher für mich der größte Veränderungsprozess.
Aber was war da die Veränderung drinnen? Was musstest du dann anders denken, anders tun als in der früheren?
Na, ich war sicher auch so klassisch gepolt, oder? Also Ziele müssen ambitioniert sein, damit quasi anspornend sind. Wenn man seine Ziele nicht erreicht, dann muss man was tun, Aktionen müssen folgen. Also ich würde mal sagen, ich war da schon sehr klassisch gepolt. Und von dem loszulassen, was ja heißt, dass man quasi ein bisschen Kontrolle darüber verliert, das war sicher die größte Veränderung.
Wir gehen ja hier im Podcast der Frage nach, was macht ein Unternehmen zu einem schönen Unternehmen und wie können wir es schaffen, dass im Grunde alle Unternehmen schöne Unternehmen werden. Und ein einleuchtendes Kriterium ist ja meistens der Umsatz. Du hast ihn schon angesprochen, also der hat sich ja, glaube ich, verdoppelt nach dem Mitarbeiter-Buyout. Ihr seid jetzt fast an der Milliardengrenze, schrammt ihr. Das leuchtet irgendwie ein, dass man dann sagt, ja, da läuft alles gut, das kann nur super sein, dort zu arbeiten. Aber es gibt ja, Lothar, ganz, ganz viele andere Kriterien. Eines ist natürlich, wie tragen wir zu einer besseren Welt bei in Zeiten von Klimakatastrophe, in Zeiten von Kriegen und so weiter. Und bei Digitalisierung hat man ja ganz schnell das Wort Nachhaltigkeit mittlerweile auch in einem Satz gesagt. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Inwiefern habt ihr denn außer jetzt der MitarbeiterInnenzufriedenheit und dem Umsatz und die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, noch andere Themen, wo ihr sagt, ja, das macht ACP zu einem schönen Unternehmen?
Ja, also bei dem Thema quasi so Nachhaltigkeit ist natürlich IT beides. Einerseits Teil der Lösung, aber natürlich auch Teil des Problems, oder? Also wenn man sich anschaut, der Stromverbrauch von IT ist natürlich sehr hoch, wird natürlich durch KI und Co. immer höher. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch bei der Lösung dabei, oder? Digitalisierung hast du angesprochen, Wir haben relativ viel Digitalisierungsprojekte in so einem Bereich Data Science, die stark in die Richtung gehen, Ausschuss vermindern, also Verschwendung vermindern, also bei der AMAG ein Projekt, wo man einfach sagt, aufgrund der Daten schaffe ich das, und wenn ich analysiere, wie ich meine Produktion so optimiere, dass es keinen Ausschuss gibt. Und früher hat man ja primär gesagt, naja, super, weil da sparen wir Geld. Heute sagt man, super, da sparen wir Geld, aber auch super, weil da ist der Ausschuss geringer und ich verwende die Ressourcen sinnvoller. Der zweite Teil, wo man relativ stark dran sind, ist so das Thema Kreislaufwirtschaft. Also was passiert mit dem Equipment, nachdem man es im Unternehmen nicht mehr verwendet? Wie kann man das einem zweiten Leben zuführen? Nach innen gibt es bei uns viele Initiativen. Wir sind aber noch sehr schlecht im Thema Dokumentieren dessen. Also irgendwann werden wir einen Nachhaltigkeitsbericht brauchen, haben wir im Moment nicht. Ich meine, da sind auch Themen drinnen, die, würde ich mal sagen, kritisch sehe. Ich meine, Nachhaltigkeit ist großartig. Den bürokratischen Aufwand, der zum Teil natürlich auch zu Greenwashing führt und wo halt mehr Darstellung schon ist, als vielleicht was übrig bleibt, den Teil sehe ich durchaus kritisch. Also es wird natürlich für Unternehmen, finde ich, immer schwieriger, und da ist Nachhaltigkeit und die Dokumentationsbedürfnisse ja nur ein Teil, Business zu machen, weil das rundherum, was du machen musst, in Form von Dokumentation, in Form von Nachweisen, schon wahnsinnig aufwendig ist. Da würde man immer eher wünschen, dass man es doch irgendwie marktwirtschaftlich unterbringt, diese Themen, und Anreize setzt, dass das marktwirtschaftlich passiert und nicht immer durch Nachweise und durch 90-seitige Dokumente.
Ja, spannend finde ich, weil du die Kriterien angesprochen hast, es sind ja mehr als das, was wir bis dato besprochen haben, aber gleichzeitig habe ich viele durchgehört, ne? Weil wenn ich frage, wie macht sie denn den Bewerbungsprozess? Und eine der Antworten war, wir schauen, gibt es da ein Leuchten in den Augen bei den Leuten, die sich da vorstellen oder die, bei denen wir uns bewerben. Das ist ein Kriterium, das für mich ganz stark auf Resonanzfähigkeit schließen lässt. Gibt es eine Verbindung zwischen den Menschen? Gibt es eine Verbindung zwischen denen, die hier reinkommen wollen und denen, die hier schon arbeiten? Oder wenn du sagst, wir haben noch keinen Nachhaltigkeitsbericht, tun wir viel, aber das Thema Bürokratie rausnehmen war ja ein ganz großes Bereich. Also all das zu verringern, was die Menschen eigentlich von der Arbeit abhält, ist übrigens ein ganz großer Treiber in jeder Forschung zum Thema Sinn, zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, zum Thema Engagement, weil Bürokratie ist das Sand im Getriebe. Das versucht sehr, wie viele dieser Organisationen, die so als schöne oder Vorreiterorganisationen gelten, Bürokratie herauszunehmen. Und das, was Bürokratie ja fälschlicherweise versucht, nämlich über Kontrolle Einfluss zu gewinnen und zu steuern. Das Gegenteil ist wahr, das Gegenteil passiert. So hast du es auch beschrieben. In dem Moment, wo wir Kontrolle verringert haben, sind interessanterweise die Ergebnisse, die Erfolgsgeschichten bei uns in die Höhe gegangen. Und das können wir bei allen diesen Organisationen sehen. Aber wie beobachtet, messt, monitort ihr denn eure Wirkung?
In Bezug auf Nachhaltigkeit oder insgesamt?
Insgesamt.
Also man muss sagen, bei uns natürlich, die IT ist eine sehr dynamische Branche, ja, und da ändert sich sehr viel. Und wenn man stehen bleibt, oder, dann ist das erfolgreichste Unternehmen in wenigen Jahren ein Sanierungsfall. Das heißt, bei uns rinnt natürlich wahnsinnig viel Energie immer Richtung Kunde, wie können wir da am Ball bleiben, Richtung Mitarbeiter und Skills, wie können wir da am Ball bleiben, und Transformation unseres Business, ne? Weil wir bewegen uns eben von einer ehemaligen Handelswelt in eine As-a-Service-Welt. Und das bedeutet einen wahnsinnigen Umbau und Umdenken, weil das Geschäft viel komplexer wird, damit es für den Kunden einfacher wird. Und da muss man sagen, in diese Themen Mitarbeiter, wie bleibe ich technologisch am Ball, wie bleibe ich nah beim Kunden, rennt wahrscheinlich 90% unserer Energie rein. Ich meine, beim Kunden sehen wir es zwar über Umfragen und so weiter, aber ich sage, der finale Test ist, ob er bei uns einen Umsatz tätigt oder nicht. Also würde ich mal sagen, der Marktanteil ist sicher da für uns das entscheidende Kriterium. Beim Mitarbeiter ist sicher die Mitarbeiterzufriedenheit als Messung, ja, und auf der anderen Seite so Themen halt wie Fluktuation, die wir uns anschauen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man es auch spürt, oder? Also wenn man in ein Unternehmen reingeht, und wenn es, sage ich mal, da besser oder schlechter läuft, sieht man sicher irgendwann in der Mitarbeiterbefragung, man spürt es aber. Ja. Das ist jetzt natürlich.
Wie spürt ihr dahin? Wer spürt dorthin? Und wie kommen diese Informationen wieder zurück?
Nein, das eine ist einmal natürlich das Kleinteilige. Also ich finde, also unsere größte ACB hat 400 Mitarbeiter, das finde ich schon relativ groß. Da beginnt schon schwieriger zu werden, dass man spürt. um die 150 bis 100, oder? Das ist eine Größe, da ist das alles noch sehr direkt übersetzt. Jeder kennt jeden. Deshalb das soziale Gefüge ist kompakter, ist noch familiärer. Und da spürt man das sehr, sehr, sehr gut. Oder einfach bei mir, wenn ich reingehe in eine ACB, da spürt sich jeder anders an. So, wo wir eine Firma sind. Also ich glaube, da macht es die Kompaktheit, sicher auch die Präsenz. Ich glaube, es ist schwieriger zu spüren, wenn man eine Firma hat, die nur Homeoffice ist. Dort ist, glaube ich, solche Themen ganz schwierig. Und darum ist auch wichtig, dass man da die richtige Balance hat. Die Befragung ist für mich noch am Ende vom Tag eher die Bestätigung von dem, was man in vielen Aspekten vorher schon gemerkt hat.
Spannend, ja. Ich gehe nochmal zu einem Thema, das ich rausgehört und rausgelesen habe und das eint uns wieder, weil wir gehen sehr stark in der Arbeit, auch als Berater, vor über große Bilder, über Zukunftsbilder, aber auch über Prinzipien. Das leitet euch ja auch sehr stark. Was sind denn eure 3, 4 Prinzipien, von denen du sagst, die sind tatsächlich in der Realität unserer Arbeit im Alltag spürbar?
Na, das eine ist sicher, was am stärksten verankert ist, ist sicher Unternehmertum. Quasi von der Aufbauorganisation über das Thema Beteiligung hin zu jeder ist ein Unternehmer. Dann das zweite, was sich auch stark ausgeprägt ist, eben quasi Sinnvermittlung statt Kontrolle. Und das dritte, würde ich mal sagen, wenn man 3 nehmen muss, ist so den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Prinzipien ist auch ein gutes Stichwort, das zu unserem altbekannten Schluss führt. Ich bitte unsere GästInnen immer hier am Schluss einen oder mehrere Werte in einen imaginären Setzkasten zu stellen. Ein paar Werte haben wir schon da.
Sicher so der Freiraum zum Gestalten. Das ist, wenn ich mich persönlich anschaue, was macht mir am meisten Spaß und da einen hohen Freiheitsgrad hat, das spricht mir am meisten an.
Rainer, du lässt uns nicht nur einen Wert hier, sondern auch viele Schlagworte, wo ich ein paar nochmal hier in den Raum stellen möchte. Hauptversammlung als Party ist möglich, Plattform statt Konzern, Eigenverantwortung, Rufzeichen, 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 Leuchten in den Augen, Learning on the Job, Vermittlung statt Kontrolle, Gestalten statt Reagieren und weniger Druck. Und ich glaube, weniger Druck können wir alle brauchen.
Ja, ganz viele Ingredienzien einer schönen Organisation. Für eine bessere Welt, da geht noch mehr, hast du selber gesagt, ne? Aber das ist auch kein Wunder. Da geht überall mehr. Freue mich sehr, dass du da warst.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke fürs Gespräch. Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Um diese nicht zu verpassen, abonnieren Sie die Schöne und das Biest am besten gleich und geben eine 5-Sterne-Bewertung ab. Wir und unsere GästInnen freuen uns darüber. Bis bald.
Das war Die Schöne
und das Biest.
Ein Podcast von
Mari Lang
und Train Consulting Geschäftsführer Lothar Wenzel.